Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Rechtsanwalt Dr. Walter Späth über die Insolvenz des Fintechs Greensill Bank und die Auswirkungen auf das deutsche Finanzsystem. Die australische Greensill Bank ist laut Presseberichten insolvent. Wie kam es denn zum rasanten Absturz des scheinbar erfolgreichen Fintechs?
Ja, es kam ja dazu, dass die Greensill Bank eine Tochtergesellschaft war der australischen Greensill Capital. Und die Gruppe wurde gegründet von Lex Greensill, der doch sehr erfolgreich war und ein großer Geschäftszweig war die sogenannte Lieferkettenfinanzierung. Das heißt, dass die Greensill Bank dann teilweise Rechnungen von Lieferanten, die ihren Firmen irgendwas geliefert haben, ausbezahlt haben, hat mit einem Discount und dann letztendlich die Rechnungen später von den Firmen bezahlt werden sollten. Und die Greensill Bank hat das mit einem Discount ausbezahlt und dann sollten später die Rechnungen an die Greensill Bank bezahlt werden. Und dann ist man auch auf die Idee gekommen, das Ganze zu verbriefen, diese ganzen Forderungen. Es wurden dann auch diverse Fonds aufgelegt, zum Beispiel von der Credit Suisse, da wo irgendwelche Forderungen verpackt waren, der Greensill Bank. Und mittlerweile waren doch Zweifel aufgekommen, ob diverse Forderungen wirklich so werthaltig sind oder überhaupt bestehen. Und deswegen hatte dann die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, am 3. März ein Moratorium verhängt. Das heißt, Ein- und Auszahlungen wurden gestoppt. Die BaFin hatte da schon länger wohl ein bisschen Verdachtsmomente untermittelt und eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben. Und ja, heute ist dann, wie gesagt, auch das Insolvenzantrag über die Greensill Bank eingegangen beim Amtsgericht Bremen. So, dass man dann abwarten muss. Das ist natürlich dann ein schwerer Schock. Also es sind da auch Forderungen im erheblichen Umfang. Man spricht davon 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro Forderungen von diversen Anlegern, Privatanlegern, aber auch Kommunen, institutionellen Anlegern, die da bei der Greensill Bank ja sozusagen enthalten sind. Und jetzt die Frage ist, ob die zurückbezahlt werden oder wer sein Geld zurückbekommt und wer nicht, dass sich dann jetzt, wie gesagt, aufgeklärt werden muss.
Ja, ja. Sind denn auch deutsche Sparer und Anleger betroffen?
Ja, also es sind sehr viele deutsche Sparerinnen und Sparer betroffen. Viele haben dann auch über irgendwelche Vermittlungsportale Geld angelegt, also bei der Greensill Bank, das heißt über Weltsparen oder über irgendwelche anderen Portale. Und man hat natürlich versucht, da für Festgeldanlagen oder Sparanlagen möglichst hohe Zinsen zu bekommen, was ja in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase auch gar nicht mehr leicht ist. Also teilweise gehen Banken ja auch dazu über, für große Guthaben inzwischen Negativzinsen aufzurufen. Und die Greensill Bank hatte dann noch mit den höchsten Zinsen bezahlt. Das waren zwar auch unter 1% in der Regel pro Jahr, aber das war doch so am Markt noch mit das höchste Angebot. Und wie sich jetzt zeigt, war es dann doch nicht so sicher wie gedacht. Und man kann nur sagen, zum Glück, dass doch die Privatanleger in der Regel gut geschützt sind über die deutsche oder europaweite Einlagensicherung. Also da werden auf jeden Fall Einlagen bis zu 100.000 Euro europaweit geschützt. Und es gibt dann noch eine Entschädigungseinrichtung der Privatbanken. Da sind dann teilweise Einlagen von Privatanlegern noch bis zum deutlich höheren Umfang, teilweise von mehreren Millionen, auch geschützt, sodass also die Privatanleger gut geschützt sind. Anders als teilweise die institutionellen Anleger wie die Kommunen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, denn es waren ja auch in Deutschland viele Kommunen, die eben bei der Greensill Bank Kunde waren. Und genau, wie sieht es da aus? Also haben die auch eine Bankensicherung?
Ja, also die Kommunen leider nicht, denn gerade bei diesen Kommunen ist es so, dass ab 2017 die Gelder nicht mehr der Einlagensicherung unterfallen. Das heißt, bei denen besteht wirklich die Gefahr, dass die Gelder nicht geschützt sind durch die Einlagensicherung und dass sie ausfallen. Und da sind doch viele Kommunen betroffen. Also mittlerweile spricht man so von ca. 50 Kommunen, die in Deutschland, die aber auch wirklich hohe Geldbeträge verloren haben. Also gibt es so diverse Städte, die also wirklich teilweise zweistellige Millionenbeträge bei der Greensill Bank angelegt haben, also Stadt Osnabrück zum Beispiel oder andere Banken. Und bei denen ist wirklich die Gefahr, dass das Geld jetzt nicht geschützt ist und dann auch wirklich weg ist und auch das Geld der Steuerzahler dann sozusagen flöten ist. Und
Das ist natürlich hart. Gibt es Möglichkeiten für geschädigte Schadensersatzansprüche geltend zu machen? Und wenn ja, wer käme denn als Antraggegner in Frage?
Ja, also man muss jetzt natürlich erstmal so ein bisschen abwarten. Also wie gesagt, in der Regel sind die Privatanleger gut geschützt. Die werden dann in der Regel auch automatisch informiert, müssen dann in der Regel aber ihre Ansprüche auch anmelden. So, und das kriegt dann aber das Geld dann auch automatisch ausbezahlt. Und die institutionellen Anleger wie die Kommunen, die müssen dann wirklich sehen, wo sie ihr Geld wiederbekommen. Und da gibt es natürlich diverse Ansatzpunkte. Ich sage mir, was sich jetzt auch im Fall Wirecard zum Beispiel schon so ein bisschen rauskristallisiert hat. Also da versucht man natürlich immer, Anspruchsgegner zu finden, wo noch Geld zu holen ist. Und da kann man sehen, ob die BaFin zum Beispiel genügend gemacht hat, ob die rechtzeitig eingeschritten ist. Mhm. Wird sich jetzt klären, so in den nächsten Wochen und Monate. Also sollte sich da rausstellen, dass die BaFin vielleicht nicht genügend gemacht hat, dann könnte man nachdenken, ob man die BaFin so durch Amtshaftungsansprüche in die Haftung nimmt. So, das ist § 839 BGB. Es gibt natürlich die Überlegung, ja, haben die Wirtschaftsprüfer, hätten die nicht das Ganze schon früher aufklären müssen. Und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ja 2019er Bilanz noch abgesegnet. Und auch da stellt sich die Frage, ob da wirklich die Prüfung ordnungsgemäß war. Und man liest auch, dass die BaFin inzwischen schon Verfahren gegen die Wirtschaftsprüfer bei der Aufsichtsbehörde einleiten will. Also auch da sollte sich da der Verdacht so bestätigen, dann könnte man vielleicht auch gegen die Wirtschaftsprüfer was unternehmen. Also ist dann immer so, ja, zum Beispiel gemäß § 826 BGB, das ist die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Da reicht doch schon grob leichtfertiges Verhalten. Und da hat unsere Kanzlei auch im Fall Wirecard zum Beispiel schon diverse Klagen eingereicht gegen die Wirtschaftsprüfer, zusammen mit einer anderen Kanzlei. Und die Möglichkeit gibt es auch. Ansonsten kann man natürlich sehen, zum Beispiel Ratingagenturen, ob das Rating der Greensill Bank ordnungsgemäß war. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann man auch überlegen, ob man vielleicht gegen die Ratingagentur vorgeht. Es gibt ja auch ein erstes Urteil gegen eine Ratingagentur in Deutschland, wo eine Anleihe nach Ansicht des dortigen Gerichts richtig bewertet worden ist und der Anleger Schadensersatzansprüche geltend machen konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber da gibt es, wie gesagt, dann diverse Ansatzpunkte, die man dann prüfen kann. Und es gibt natürlich auch für die ganzen Greensill-Fonds, also wie gesagt, zum Beispiel von der Credit Suisse ist da wohl doch ein großes Volumen vermittelt worden, diese ganzen verpackten Forderungen und die auch teilweise als sehr sicher verkauft worden sein sollen. Da kann man auch überlegen, ob man da im Wege der Beraterhaftung oder Vermittlerhaftung vorgeht. Weil ein Berater und Vermittler schuldet immer eine anleger- und objektgerechte Beratung. Und wenn die Beratung nicht diesen Vorgaben entsprochen hat, dann kann man den Berater auch immer schadensersatzpflichtig machen. Mhm. Und von daher gibt es dann auch für die Anleger, die nicht geschützt sind, dann auch genügend Möglichkeiten, um zu prüfen, ob sie da nicht Ansprüche geltend machen können.
Ja, also ein paar Anlaufstellen gäbe es. Trotzdem, also von den Sachen, die Sie jetzt geschildert haben, das hört sich für mich schon irgendwie sehr ähnlich nach dem Wirecard-Skandal an. Also einerseits haben Sie die Wirtschaftsprüfer gerade angesprochen, andererseits haben Sie auch die BaFin angesprochen. Da ist natürlich die Frage, hat zum Beispiel die BaFin diesmal ein bisschen besser hingeguckt als bei Wirecard oder eigentlich genauso schlecht? Und generell, also ich sehe da so ein paar Parallelen zu Wirecard. Ist das denn so, dass Greensill Forderungen aufgekauft hat, die gar nicht existiert haben? Also wo sind da irgendwo die Parallelen?
Ja, also es gibt natürlich schon Parallelen. Also bei Wirecard war es ja so, dass wirklich Gelder sozusagen aus dem sogenannten Drittpartnergeschäft dann auf Treuhandkonten in Asien liegen sollten. Und das waren ja circa 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro, die da auf diesen Konten, Treuhandkonten in Asien liegen sollten, wo sich dann herausgestellt hat, dass sie da wahrscheinlich gar nicht liegen. Und bei Greensill ist es eben doch ähnlich, dass man sagen kann, also auch hier wurden eben dann diverse Forderungen dann auch verpackt und auch weiterverkauft an Fonds. Und auch da besteht jetzt wirklich der Verdacht, dass die Forderungen nicht so werthaltig sind wie gedacht oder teilweise gar nicht bestehen. Also insofern gibt es dann natürlich schon Parallelen. Und man muss natürlich abwarten, ob zum Beispiel die BaFin jetzt in dem Fall genügend gemacht hat oder nicht. Also sie war ja schon seit letztem oder vorletzten Jahr dann auch ein bisschen aktiv. Anders als bei Wirecard. Bei Wirecard dachte man erst ja, dass die BaFin hatte auf jeden Fall gesagt, dass sie sich dafür nicht zuständig hält, weil das erst als Technologieunternehmen eingestuft wurde. Bei der Greensill Bank war es schon so, dass sich die BaFin von Anfang an für zuständig gehalten hat. Und da muss man jetzt mal sehen, wie gesagt, ob da einfach genügend gemacht worden ist und schon rechtzeitig eingeschritten worden ist. Das wird sich zeigen, aber die Parallelen sind auf jeden Fall da und das Schadensvolumen ist auch groß, wie gesagt. Mhm. Auch hier 3,8 Milliarden ungefähr und dann noch diverse verpackte Forderungen, die in Fonds verpackt sind, die auch ein Volumen von mehreren Milliarden annehmen könnten. Mhm. Von daher gibt es dann auf jeden Fall Parallelen und wird sich dann im weiteren Verlauf zeigen.
Ja, im weiteren Verlauf zeigen. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand irgendwie Schadensanspruch stellen sollte, gerade wenn das immer so groß ist und so viele Verstrickungen irgendwo sind, das bedeutet, wenn Menschen Schadensanspruch stellen möchten, was könnte man denn so sagen? Wann könnte man irgendwie mit Geld rechnen? Das sind ja wahrscheinlich doch eher ein paar Jahre, die da ins Land gehen.
Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Also das ist wirklich von Fall zu Fall immer unterschiedlich. Also im Fall Wirecard zeigt sich auch, dass jetzt noch kein Geld zurückgekommen ist. Und wie Sie sagen, in der Regel sind das dann doch ein paar Jahre. Und es zeigt sich doch, dass viele Anspruchsgegner dann auch nicht freiwillig das Geld zurückbezahlen und die warten erstmal ab und schauen erstmal, ob dann wirklich auch geklagt wird und wie sich die Klagen entwickeln. Also das ist jetzt wirklich in der Regel eine Sache, also von den Anlegern, die jetzt nicht der Einlagensicherung unterfallen, wo es jetzt ein paar Monate geht, das geht dann in der Regel doch um, wie Sie sagen, ein paar Jahre und darauf muss man sich schon einstellen. Aber trotzdem sollte man von Anfang an eben sehen und es gibt da, wie gesagt, auch mehrere Anspruchsgegner und da ist vielleicht auch besteht die Möglichkeit, dass doch man gegen mehrere vorgeht und noch der eine oder andere dann doch bereit ist, da einen Teil des Geldes zurückzubezahlen und sich das Ganze dann summiert. Und also von daher gibt es genügend Möglichkeiten und da muss man dann sehen.
Ja, vielen Dank.